zurück zu Indruck, dem Fußball-Podcast aus Basel. Überraschend für viele Leute, weil wir haben ja erst gerade vor ein paar Tagen eine Folge generiert. Und jetzt sind wir zurück mit einem kleinen Special. Wir haben einen Gast. Es ist nicht der Marco Streller, auch nicht der Alex Frey. Nein, wir haben den David Grühl bei uns. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Grühl?
Absolut richtig, ja. Merci vielmals, dass ich da sein darf. Ich fühle mich geehrt.
Ja, wenn wir schon so ein Studio haben, was so grossartig ist, dann benutzen wir das auch. Und der Patrice ist natürlich auch da. Salut, Patrice.
Salut, Hug. Salut, Dave. Salut zusammen.
Salut, Patrice.
Und natürlich wären wir lieber den Dave da haben als der Alex, oder?
Ganz ehrlich, eine gewisse Antwort, die ich von ihm gehört habe. Ja, auf jeden Fall. Muss ich ehrlich sein. Es gibt eben lebendigere Sachen. Der David ist aus einem Grund da. Er war angestellt beim FC Basel. Und hat einen sehr interessanten Hintergrund, wo wir jetzt ganz spannende Sachen daraus ziehen können über die Juniorenarbeit vom FCB früher und vielleicht sogar noch heute. Und Dave, wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin hier in der Region geboren, aufgewachsen mit dem FCB, wie viele von uns. Bei den C-Junioren habe ich angefangen Fußball spielen, das Geldkinder über Lieschl. Das war so meine aktive Laufbahn auch schon gewesen. Und habe dann ziemlich schnell als Juniorentrainer angefangen. Beim FC Lieschl. Bin dann von Lieschl, Sissach, wieder Lieschl, so ein bisschen hin und her gependelt. Und im 2002 zum FCB gekommen. Der Grund, warum dass ich zum FCB gekommen bin, war mein Bruder vor allem. Der hat dort in der U15 gespielt. Und sein Trainer, der Remo Gaugler, der ist auf mich zugekommen, der hat geschaut, wie ich trainiere. Es hat ihm anscheinend gepasst. Und dann bin ich 2002 zum FCB gekommen und bin bis Sommer letztes Jahr geblieben.
Spannend. Also zum Profi hat es nicht gelangt, aber zum Trainer eigentlich schon. Hast du gemerkt, mit Kindern läuft es dann von irgendwie? Das hat dich interessiert von Anfang an?
Ja, also es ist immer speziell, wie man Juniorentrainer wird. Es ist ein Mangel da und dann braucht es interessierte Väter oder halt eben interessierte Junioren, die nicht so talentiert sind. Und das war bei mir der Fall gewesen.
Sehr ehrlich von dir. Sehr
ehrlich. Darf ich dazu sagen, dass ich ja gegen den Dave geshootet habe, früher noch. Und er war nicht so schlecht gewesen.
Ich habe den Patrice gesehen spielen und die Bewertung heisst nicht so viel.
Aber muss ich sagen. Ich habe gesehen, spielen, aber was hast du gesehen? Halle Gröbeli, ich schieße 11 Goal, mache einen Fehler defensiv und das sagt einfach, ich sei scheiße.
Ich habe nur den einen Fehler gesehen, du kommst rein und die verlieren gerade das Spiel und es ist
eine Katastrophe. Ich habe nur ein Halbfinale gesehen und ich vertrödle als letzter den Ball. Alles gut. Was ich gerade einwerfen wollte, Dave, du hast als C-Junior angefangen zu shooten. Was extrem Sport ist eigentlich, hat man da heutzutage überhaupt eine Chance, wenn man so Sport anfängt?
Nein, glaube ich nicht. Außer man ist wirklich das Ausnahmetalent. Oder man hat vorher wirklich Strassenfußball gespielt und wird dann sehr spät entdeckt von einem Verein. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man nach den E-Junioren erst anfängt, wird es schwierig.
Dave, also wir, was wir den Leuten auch noch erklären müssen, wir kennen uns alle schon lange. Also ich kenne Dave seit etwa gar nicht 12, 13 Jahren und der Patrice kennt Dave, glaube ich, schon sein Leben lang irgendwie. Also das, was man da eine gewisse Vertrautheit raushört, es ist ja so, man kennt sich ziemlich gut. Dave, etwas vom Ersten, was ich von dir und auch vom Stärke gesehen habe, das ist eigentlich auf SRF gesehen, da ist mal ein Beitrag gekommen, wo ihr im Sport aktuell, die Sendung geheißen hat in dem Moment, irgendwelche Spielerbewegungen getrackt haben. Was war das genau gewesen?
Ja, wir sind hier von Einstein interviewt und gefilmt worden, ja, weil wir ein ziemlich neuartiges System beim FCB hatten. Und ich habe eineinhalb Jahre lang unter dem Christian Gross die Spielanalyse für die erste Mannschaft gemacht. Und dann ist Schweizer Fans auf uns zugekommen und gefragt, ob sie uns können filmen während einem Spiel. Und da war der Patrice auch dabei, weil ich so Operators hatte, die für mich geschafft haben während dem Spiel. Und Patrice ist natürlich einer der Besten. Und Ja, da ist auf den Bericht gelaufen. Ich hatte die Verantwortung für die ganze Spielanalyse. Da hat Christian Gross oder Fritz Schmidt, der Assistenztrainer war, gewisse Anforderungen gestellt. Und wir haben dann das entsprechend umgesetzt und ihnen gewisse Videos oder Trackings etc. geliefert.
Okay, sehr spannend, weil das ist das Erste, was ich von euch, glaube ich, irgendwann mal gesehen habe, also, nachdem wir euch mal kennengelernt haben. Das habe ich dann schon sehr spannend gefunden.
Ich frage mich gerade, wann das war. Was
Jahr ist das gewesen? 07, 08 rum, oder nicht?
Ja, es war unter dem letzten Jahr vom Gross gewesen. Das wird 2009 etwa gewesen sein.
Ja, 9 ist gegangen, ja. Ja.
Ich habe noch irgendwie so blond gefärbte, lange Haare.
Und ein Lippenpiercing. Ein Lippenpiercing hast du auch noch gehabt, glaube ich.
Ja, das habe ich noch lange gehabt nachher.
Ja,
ist aber was du siehst in dem Moment, wo das Einstein-Team dort ist, mit der grossen Kamera auf der Haupttribüne, da haben sie mir gefragt, ob ich ein Statement geben könnte während dem Match, aber nicht gewusst, was. Dann haben sie einfach voll das Stadion und irgendwann drücken sie mir ein Mikrofon ins Gesicht und stellen mir Fragen. Das war ein recht spezieller Moment gewesen.
Aber ich muss sagen, es gab noch gut gemacht. Ich habe das noch recht. Ich habe alles abgekauft, was du sagst.
Tipptopp. Ja, viel habe ich nicht mehr so sagen.
Das ist heute
anders. Ich habe mal ein Skript angelegt.
Das mache ich eben im Podcast.
Was du gesagt hast, Steff, ich mag mich nicht mehr erinnern. Es war eine coole Zeit.
Ich habe es gestern googeln, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden auf die Schnelle. Aber ich gebe mir jetzt nochmal mir, ich gehe mal ins Archiv.
Ich glaube, ich habe eben zwei DVDs und ich glaube, eins davon ist so eine Einstein-Sendung mit irgendeinem MP4 drauf.
Dann sollten wir das vielleicht mal teilen, auch unsere Audience, die wir haben. Ich würde das sicher noch mega interessant finden. Dave, FCB, also du bist wann genau zum FCB gekommen? Was hast du genau eigentlich gemacht gerade denn?
Im 2002 habe ich die U12 übernehmen. Mhm. Dazu mal noch mit dem Grani Chaka und Benjamin Segrist. Also ja, schon lange her, wirklich. Und dann habe ich Junioren trainiert. Zum Teil als Cheftrainer, zum Teil als Assistent. Das hat sich ein bisschen abgewechselt. Und dann, wie gesagt, 1,5 Jahre lang Spielanalyse von der ersten Mannschaft. Und wo der Christian Gross gegangen ist und der Thorsten Fink gekommen ist, haben sie wie keine Verwendung mehr gehabt für das System. Der Fink hat hier auf andere Sachen gesetzt. Und dann bin ich zurück in die Juniorenabteilung als Trainer. Und bin dann bis, glaube ich, im 2017 Juniorentrainer gewesen. Und anschliessend bin ich nur noch Scout gewesen und habe in der Region die jungen Talente von Scouten.
Das war ja nicht dein Hauptjob gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie viel Zeit hast du da rein investieren? Weil ich habe das Gefühl, alle Leute denken, die da zuhören können, der hat beim FCB geschafft, der hat 40 Stunden in der Woche oder 80 Stunden in der Woche nichts anderes gemacht, als ein bisschen Fußball schauen und ein bisschen trainieren. Wie ist das genau gegangen? Also, du hast geschafft und
wie das funktioniert? Ja, richtig. Ich habe 100% geschafft. Hier in Basel in einer Pharmafirma. Und nebenbei war der Aufwand für den FCB dazu mal etwa 20 Stunden pro Woche gewesen. Das heisst, du hast Trainingsvorbereitung, hast Trainingsnachbereitung, hast am Wochenende Spiel, Turnier, hast Auslandturnier, hast Trainingslager. Da kommt schon einiges dazu. Und das ist nicht ganz einfach gewesen, zu vereinbaren mit dem Job, das ist klar. Und auch mit Familie.
Und auch mit Freunden.
Aber der Spass an diesem Hobby war einfach so gross gewesen und die Leidenschaft war so gross gewesen, dass es einfach wert war.
Und das ist für mich gerade ein interessanter Punkt. Du nennst es Hobby. Es ist von außen, wenn man es betrachtet, nicht einfach nur ein Hobby, weil du eben, wie gesagt, so viel Zeit investierst. Klar, kannst du von dem nicht leben. Da musst du es vielleicht als Hobby bezeichnen. Aber gerade auch die Turniere, wo du eine ganze Wochenende weg bist, die sind gefühlt extrem oft gewesen. Also du bist wirklich oft irgendwo in Europa rumgegondelt und es eine Wochenende lang weg gewesen, mit anfahren, Junioren musst du auch irgendwie betreuen. Du hast das aber sehr genossen, oder?
Sehr. Es klingt ein bisschen klischeehaft, aber wenn ein Bub dir ein Lachen zurückgeht, motiviert ist, die Sachen, die du ihm mitgibst, auch aufnimmt, wie ein Schwamm eigentlich, das gibt es so viel zurück und das hat mir unglaublichen Spass gemacht. Ja.
Wie oft haben die Kids denn eigentlich trainiert?
Ja, die Antwort ist ein bisschen zweiteilt. Mhm. Bis im letzten Sommer sind es auf Stufe U11, U10 sind es 3 Mal in der Woche gewesen. Mittlerweile sind es 6 Mal, wenn ich richtig informiert bin.
Wow. Das ist doch ein rechter Aufwand, den die Kids eben treiben, oder? Um die kleine Chance zu bekommen, Fußballprofi zu werden. Ich meine, wie viele von diesen Kindern, die du trainiert hast, haben es geschafft im Profibereich? Und haben sich durchgesetzt jetzt?
Ja, ich habe schon ein paar Junioren gehabt, die Profi geworden sind. Man darf einfach nicht vergessen, dass die Chance sehr, sehr klein ist, wenn man alle Fußballer in der Schweiz anschaut. Hm. Ich habe hier zum Beispiel Zahlen aus Deutschland. Wenn man die 7- bis 14-Jährigen anschaut, hat man eine Chance von rund 0,03% zum Profi werden.
Wow.
Anschliessend von den 14- bis 17-Jährigen, weil es natürlich auch weniger Fußballer gibt, ist die Chance etwa 2,5% zum Profi werden.
Ja, ja, ja.
Und das ist natürlich schon sehr wenig, sage ich mal, wenn man auch bedenkt, dass in Deutschland nicht alle Plätze, die frei werden, für die eigenen Talente gebraucht können werden, sondern da kommen auch aus dem Ausland Talent. Ja, und dann wird es automatisch schwierig. Wir in der Schweiz sind in einer Ausbildungsliga. Ich sage, da hat es mehr Plätze zur Verfügung. Und da würde ich etwa sagen, werden 10 bis 15 Profi von etwa 15'000 Fußballer.
Wow.
Also, ja, wie kann man sich das vorstellen, die Zahlen? Schafft es einen pro Jahrgang?
Ich sage etwa 2.
In 2 der Regel. Pro Jahrgang werden
Profi. Im Schnitt, ja. Okay. Aber da reden wir einfach von Profitum. Ob sie mit dem Profitum Geld verdienen, wirklich, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und wir wissen, in einer Challenge League ist der durchschnittliche Grundlohn bei 3'500 Franken. In der Super League ist der durchschnittliche Grundlohn 15'000 Franken. Okay, Super League kann man sagen, man hat es gepackt, man verdient Geld, aber man hat ja noch lange nicht ausgesorgt. Also der Weg zum ausgesorgten Fußballer ist unglaublich weit.
Ich glaube, das kannst du auch nicht berechnen. Das kannst du auch nicht planen. Da kommen so viele Sachen ja noch dazu später, oder? Ob du ins Ausland wechseln kannst oder nicht. Also, da reden wir jetzt von einem Luca Zuffi vielleicht, der jetzt 30 ist und der immer im FCB gespielt hat, sicher nicht schlecht verdient hat, aber hätte er mal den Move können machen, keine Ahnung, nach England oder so, dann hat das Konto noch mal ein bisschen anders ausgesehen, wenn
wir ehrlich sind. Natürlich, Hugo, aber du bist jetzt schon wieder bei einem überproportional Verdienenden. Das ist schon
natürlich,
ein Stammspieler quasi vom FCB, oder?
Ja, ja, klar, aber es ist trotzdem, also böse gesagt, nur ein Spieler, also David vorhin gesagt, Super League, wo du noch in der Super League gesehen ist, aber halt im oberen Bereich. Oder? Und dann hast du natürlich noch die, die beim FC auch mal gespielt haben in der Super League und jetzt in der Challenge League, zum Beispiel Oliver Jäckel zum Beispiel oder irgend so einen, wo dann eben die 3'000-4'000 vielleicht haben. Vielleicht ein bisschen mehr.
Genau, das darf man einfach in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen. Und was mir jetzt einfach noch Wunder nimmt, ist, man hört das. Das gehören auch viele Eltern. Und ich nehme an, jeder macht sich ein bisschen Sorgen um seine Kinder und denkt, du setzt dich voll auf Karte Fußball. Wir haben jetzt gehört, mittlerweile 6 Mal Training in der Woche. Das heisst, für das Kind und vor allem auch für die Eltern, dass da sehr viel Fokus. Es ist schon fast mehr als ein Hobby. Es nimmt dein ganze Leben ein. Und jetzt willst du für dein Kind trotzdem noch nebendran irgendeine gute schulische Ausbildung. Am besten natürlich noch das Gymnasium oder weiss, was auch immer. Wie schwierig ist das zu vereinbaren und wie viele Familien und Eltern sind da wirklich bereit, alles zu opfern am Schluss für eine eventuelle Profikarriere?
Ja. Du sprichst auch viele gute Sachen an. Als junger Fußballer hat es wie 3 Faktoren, die reinspielen. Das eine ist der Sport. Ja, du bist talentiert, bist ein Junior, okay, kommst zum FCB, betreibst den Aufwand. Dann hast du die Schule. Du willst eine gute Ausbildung normalerweise und hast noch die Familie. Und alle 3, sage ich jetzt mal, Faktoren, nennen wir es Faktoren, müssen passen. Wenn eins von denen nicht passt, in der Regel schafft es der Bub nicht. Und man darf dem Ganzen nicht vergessen, die Buben haben keine Kollegen außerhalb vom FCB. Sie opfern die ganze Freizeit, gerade spät, wenn die Pubertät kommt und die Kollegen von der Schule vielleicht dann einen Ausgang gehen, Freundinnen haben, ja, das Leben fängt an zu geniessen, sagen wir es so. Opferst du alles für den Fußball? Für das, dass du nachher bis 17, 18 dann einmal gesagt wird, hey, es reicht dir nicht. Und das ist ein Problem, das weiss man. Man muss aufpassen, dass man keine Sozialfälle kreiert, weil wenn sie nur auf den Fußball setzen und wie gesagt die Schule auf die Seite lassen, dann wird es schwierig im Alltag, wenn du den Fußball nicht mehr hast. Aber mittlerweile sind die Profiklubs in der Schweiz und auch in ganz Europa so weit, dass sie da enorm viel Wert drauf legen, dass sie die begleiten in der Schule, dass sie schauen, dass es in der Familie auch stimmt, dass man da viel mit den Eltern im Dialog ist.
Also es wird wirklich gemacht. Es ist für den FC Basel auch wichtig, dass die Buben eine gute Schulnote haben. Oder gibt es da irgendetwas wie einen Stoppknopf, wenn etwas gar nicht funktioniert?
Das ist ja so. Sie helfen in der Ausbildung, also sie suchen dir zum Beispiel Lehrstellen, du hast die Möglichkeit, in eine Sportklasse reinzukommen, Es wird alles begleitet, wenn du im Wohnheim bist, hast du Leute, die dir helfen. Und es ist ihnen wirklich wichtig, dass die Schule auch den Fokus behaltet. Zumindest bis letzten Sommer. Was seitdem für eine Entwicklung stattgefunden hat, kann ich nicht sagen.
Ich weiss noch, ich war an der Handelsschule in Rheinach, anno 2002 rum, wo gerade das erste Mal die Sportklasse aufgekommen ist. Und dann haben wir als dritte Klasse dürfen gegen die Erstklässler von der Sportklasse spielen. Dort war unter anderem ein Beck Ferrati dabei gewesen. Und das war kein lustiger Fußballmatch für uns, das kannst du mir glauben.
Das glaube ich.
Wie ist es eigentlich? Ich habe jetzt mehrere Leute, die sind Väter oder Mieter. Und deine Kinder, die überlegen sich jetzt, zum FCB zu wechseln. Vielleicht einmal. Also zu wechseln, was das Kind zum FCB könnte gehen. Die Väter sagen, hey, mein Sohn vielleicht, der kann dann später mir mal meine Rente zahlen, wenn er Profi ist. Wie sieht man das? Wie soll man das mit den Eltern eigentlich anschauen? Ist das immer so gescheit? Man will die Kinder jetzt gerade mit 10, 11 mal 5, 6 Goal geschossen haben in einem Spiel und das Geld von dem FCB auf der Bühne hockt, soll man zwingen zum FCB wechseln? Ist das sinnvoll? Das
Zum hier gerade einhaken, für mich die Frage ist, wenn du ganz klein bist, 5, 6, gehst du zu einem regionalen Club. Der FCB hat ja, glaube ich, gar keine Pampers oder wie auch immer die
mit dem heißen. Nein.
Das gibt es nicht mehr. Also, du gehst zum regionalen Verein, du bist richtig gut, du bist besser als andere. Wie funktioniert das? Was passiert als nächstes?
Es ist ein langer Prozess. Und ich muss nochmal betonen, das war bis zum letzten Sommer so gewesen. Seitdem kann ich keinen Kommentar geben. Es ist so, dass ein Spieler in der Regel mehrmals gescoutet wird, von verschiedenen Scouts. Und dann haben wir eine Bewertungsskala, die heisst TIPS. Die benutzt auch der Schweizer Fußballverband. Und da schauen wir auf Technik, auf Intelligenz, das ist die Spielintelligenz vor allem, Persönlichkeit, die ein Spieler hat. Und die Schnelligkeit, die im heutigen Fußball halt enorm wichtig ist. Und dann gibt es... wir spannen jetzt noch keinen Bogen zur ersten Mannschaft.
Ja, wir auch jetzt auch noch reinhauen, dann kommt das dreckige
Lachen. Das haut mich um, das ist geil. Ja.
Und da gibt es noch einen Zusatzfaktor, der Entwicklung ist. Weil wir wissen ja heutzutage mit dem biologischen Alter, das ist ein Relative Age Effekt, nennt man das Ganze. Und da gibt es Junioren, die sind halt ein bisschen weiter in der Entwicklung und Junioren, die sind weniger weit. Und das muss man ein bisschen als Faktor mit reinnehmen. Und dann kommt es auch darauf an, wenn sie geboren sind, Januar, Dezember, grossen Unterschied. Und wenn sie dann mehrmals gescoutet worden sind, sind sie in einem Sichtungsgefäß innen, kann man sagen. Da gibt es Sichtungstrainings, wo auch wieder wir als Scouts die Sichtungstrainings durchgeführt haben. Wenn wir einen für gut befunden haben, haben wir in die Mannschaftstrainings geschickt. Dort sind sie von den Mannschaftstrainern beurteilt worden. Wenn es immer noch verhebt hat, sind sie ins Fördertraining gekommen. Das heisst, einmal pro Woche beim FCB trainieren, aber im Stammverein bleiben und shooten. Und wenn wir nach einem halben Jahr immer noch sicher gewesen sind, der Förderspieler bringt alles mit, zum erfolgreich zu sein und mindestens 2-3 Stufen beim FCB mitzumachen, dann ist er übernommen worden.
Und übernimmt man einfach, weil man Verträge hat mit dem regionalen Verein? Oder wie ist das? Ich stelle mir vor, du hast ein super Talent bei Kongele. Du hast das Gefühl, das wird ein neuer Mbolo. Hat man da Spass und Freude daran, wenn der dann einfach zu U11 vom FCB wechselt?
Nein. Als abgebender Verein hat man nicht so viel Freude. Und dann tut man auch alle Argumente ins Feld führen. Hey, es ist noch zu früh, bei uns wirst du doch gut ausgebildet, etc. Was ich aber hier sagen kann, ist, dass die Ausbildung beim FCB und in den Partnervereinen, sagen wir Kongele, OB, um so viel besser ist als in den regionalen Vereinen. Dort hat es zwar gute Trainer, aber die Infrastruktur und das, was wir können auch an Spiel bieten, an Messen im Training, du spielst ja gegen starke Spieler, das hast du in den regionalen Vereinen zum Teil nicht. Und das ist für deine Entwicklung besser. Jetzt stellt sich die Frage, in welchem Alter sollst du den Schritt machen? Für ein paar ist es mit den E-Junioren vielleicht noch zu früh. Weil sie gut ausgebildet werden und halt einen Haufen gute Spieler in deinem Stammverein hat, dann kann es auch noch okay sein, dort zu bleiben. Aber andere, die nicht gefordert und nicht gefördert werden, die müssen den Schritt früher machen. Definitiv.
Und das ist ja, es ist ja wie klar, wenn du, ich stelle mir es einfach extrem schwierig vor. Schwierig, was habe ich gesagt? Schwierig. Gerne Stützpunkt, ich glaube zum Beispiel Frick ist glaube auch einer von den Stützpunktvereinen, nehmen sie Stützpunktverein, ich weiß es gar nicht. Aber du bist jung, du bist ein Frick, gar nicht, dann hast du vielleicht der Papi, der in Zürich arbeitet und jetzt bist du extrem talentiert und sollst zum FCB wechseln. Was auch für die ganze Familie extrem schwer ist, auch für den Kleinen. Aber auf der anderen Seite ist ja klar, wenn du beim FC Frick spielst und deine Gegner irgendwie Keister, Laufenburg und Rheinfelden heissen, dann entwickelst du dich nicht weiter. Weil du schießt in jedem Match 5, 6, 7, 10 Goal. Es bringt dir nichts. Also Du musst zum FCB und du spielst gegen andere sehr talentierte Junge.
Gegen andere sehr talentierte Junge in dem Spiel, in dem Turnier, aber halt eben auch im Training. Eben. Und der FCB ist nicht nur Fußball oder nur Sport. Es ist eine Lebensschule für die Buben. Oft sind sie das erste Mal bei Gasteltern, übernachten ohne Mami, Papi, wenn sie bei uns sind. Sie sind im Trainingslager im Wallis, eine Woche weg von den Eltern. Und das im Alter von 10, 11 Jahren. Und sie lernen Disziplin, sie lernen auch Time-Management, Haufen Fußball mit Schule, mit Familie, wie bringe ich alles unter den Hut? Sie lernen extrem viel.
Also was mir auch aufgefallen ist, in den Match, die ich gesehen habe von den Kleinen, dass sehr viel Respekt da ist, dass man sehr respektvoll mit den Gegnern umgeht, was man jetzt nicht überall hat. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn die Kleinen da wirklich sehr überlegen waren, sind sie auch nicht gejubelt übermässig. Also mit einem 7-8-0 sind sie nicht mehr durchgefallen wegen einem Goal. Ist das ein Teil von der Ausbildung? Will man das irgendwie so überbringen?
Ich glaube, die Meinungen, gerade beim Jubeln, gehen sehr auseinander, auch beim FCB und bei den Trainern. Da habe ich schon viele Diskussionen gehabt. Ich finde, die Jungs sollen sich freuen dürfen. Auch wenn sie ein schönes Goal bei 10-0 schießen, dann ist es halt ein schönes Goal bei 10-0 gewesen. Meine Güte. Ja, der respektvolle Umgang, der ist extrem wichtig. Also da wird darauf Wert gelegt, dass man zum Beispiel, wenn man ins Joggeli auf die Felder kommt, dass man keine Kopfhörer, keine Stöpsel drin hat, dass man die Kappen abzieht, dass man Shakehands macht, in Nicht-Corona-Zeiten. das sind alles Sachen, die extrem wichtig sind für den FCB. Und wo, wie gesagt, wo die Junioren durch eine Lebensschule schicken, was sie auch sonst weiterbringt, nicht nur im Fußball.
Dave, darf man so fragen, der Umgang mit Eltern, da ist ja für viele Lehrer ist das eine riesige Herausforderung, mehr als mit den Schülern teilweise. Ja. Wie hast du da auch irgendwelche komischen Fragen gemacht mit Eltern, die ums Verrecken haben wollen darauf zwängen, dass ihr Kind muss spielen, dass es der King wird, der Beste, und dass es vielleicht schon ist, nur du als doofer Trainer checkst es nicht. Wie hast du das so wahrnehmen, mit dem Druck, der von der älteren Seite kommt?
Natürlich gibt es so Eltern Und man spürt es dann in den Gesprächen oder man sieht es am Spielfeldrand, die Eltern, die jeden Match auf Video aufnehmen. ja, aber wir sind beim FCB oder im Leistungssport allgemein ist man in einer relativ relaxten Situation, was das betrifft. Weil, wenn das nicht stimmt, wenn die Eltern komisch kommen, kannst du dann schnell mal sagen, du schau, so nicht. Und sonst müssen wir hier einen Schlussstrich ziehen. Das heisst, als FCB hast du ja nur Spieler bei dir, die unbedingt wollen, die absolut Gas geben. Und du als FCB bist ja schon in einer gewissen Machtposition, zum sagen, hey, schau, das sind unsere Regeln, an das müsst ihr euch halten, dann funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir miteinander reden. Von dem her ist das schon sehr unterschiedlich im Vergleich zu den regionalen Vereinen.
Du, wie ist das eigentlich, wenn ihr jetzt die Kids scoutet, wir reden jetzt vom Alter, ich weiss nicht, 8, 9, 10, dann die hier schon schauen, hey, wir suchen Verteidiger, Mittelfeld oder Sturmgoalies oder suchen einfach mal eben nach dem Tipps, die du vorher gesagt hast, bringen sie diese Faktoren mit und später entscheidet sich dann mal, was für eine Position am besten für die Spieler geeignet wäre.
So ist es. Grundsätzlich muss ein Spieler vor allem ein Bewegungstalent sein, also sich gerne bewegen. Und was für mich extrem wichtig ist, hat Lernbereitschaft. Wie schnell nimmt er Sachen auf, kann er sie umsetzen. Das kannst du im Scouting nicht sehr gut beobachten. Außer der Trainer gibt gerade etwas rein und der Spieler setzt es um. Aber das sind so ein bisschen die wichtigen Faktoren, zusammen mit dem Tippsen, wo dir halt dann wirklich eine Skala gibt. Und du musst sie irgendwo bewerten, weil du schaust so viele Spieler an und du weißt dann nach einem halben Jahr vielleicht nicht unbedingt, was der Spieler, den du im August gescoutet hast, alles für gute Sachen mitbringt. Darum brauchst du eine Skala.
Hast du schon mal einen Spieler gehabt, den du als jung gesehen hast, den ein paar Jahre mitbegleitet hast und du bist dir eigentlich überzeugt gewesen, wow, der wird gross und schlussendlich ist dann doch nicht daraus geworden und du dann selber gedacht hast, hey Mist, bin ich jetzt auch falsch gelegen, oder?
Ich würde sagen, die meisten Spieler sind sogar so, weil du tust einen scouten, du siehst etwas und wir versuchen nicht die aktuelle Leistung zu beurteilen, sondern immer das Potenzial des Spielers. Also wo kann er in 5 Jahren sein, wo kann er in 10 Jahren sein. Und das Spieler nimmt dann irgendetwas mit. Dann holen wir ihn zum FCB und dann muss er 10 Jahre durch die Juniorenabteilung marschieren. Mit Schulproblem, mit Elternproblem, mit allem, was das Leben halt mitbringt. Und natürlich gibt es dann auch Haufen Spieler, die durchs Raster fallen und was ihnen dann halt nicht mehr lenkt. Weil gewisse Faktoren reinspielen, vielleicht sind sie dann nicht motiviert, sie haben eben den Lernfluss nicht, was es braucht. Und du kannst mit allen, die Profi geworden sind, reden. Der Granit, wer auch immer, ist nicht unbedingt der Talentierteste gewesen in einer U12. Aber es war der, der geschafft hat, der gemacht hat, der alles untergeordnet hat und das unbedingt hat wollen. Und er hat es geschafft.
Ja. Das Krasse ist, Granit ist ja dann, du bist mit 12, 7 Jahre später, ist er, glaube ich, oder 6 Jahre später, ist er in der Stammmannschaft vom FCB gestanden, oder? Und du hast das Gefühl gehabt, er war geboren für das.
Ja, also er war von Anfang an talentiert gewesen. Und er hat irgendetwas mitgebracht, dass wenn du auf dem Feld gesehen hast und zugeschaut hast, hast du gewusst, das könnte etwas sein. Aus dem könnte etwas werden. Aber am Schluss ist nicht nur das Talent. Eben, es ist ein Haufen Arbeit, es ist Dedication, wie man so schön sagt. Und das braucht es. Sonst schaffst du es nicht.
Aber gibt es auch solche, die einfach absolut so viel besser sind? Also ich mag mich erinnern, als ich bei Kongli geshootet habe, ist ein Jahr über mir oder zwei Jahre über mir der Hacki gewesen. Und der ist wirklich schon in der U13, U14, sind wir mal Match schauen und der hat einfach 10 Goal geschossen. Der ist einfach besser gewesen als die anderen. Körperlich stärker, kaltblütig. Du hast einfach gemerkt, shit, der wird Profi. Und es ist einfach klar gewesen. Obwohl er, wie sagt man nachher, nicht gerade der trainingsfließigste war und auch auf dem Platz zusammen den Arsching gemacht hat, dass er ein bisschen Diva ist. Aber er ist einfach viel besser gewesen als alle anderen.
Ich behaupte, dass heutzutage mit Talent weniger weit kommst, als das früher gekommen
ist. Ist das nicht auch irgendwo hure schade? Tut mir das ein bisschen, wie sagst du das, verhindern, dass so eine Typ Hockey, Typ Muri, würde es heute so viel schwerer haben? Vielleicht auch, weil sie grosse Egos haben oder viel Talent oder irgendetwas nicht mitbringen? Also ich stelle mir jetzt vor, irgendein 15-Jähriger, der jetzt irgendwie gerne geraucht oder so einen Scheiß, aber eigentlich viel besser ist als alle anderen. Und dann wird er verwünscht und dann gibt es riesige Probleme oder auch schlecht ist in der Schule. Also dass man die ganz speziellen Talente vielleicht verliert heutzutage oder gar nicht will.
Ja, du sprichst da ein sehr wichtiges Thema an, wo man auch sehr kontrovers diskutieren tut. Es geht um die Strassenfußballer. Und wenn du ein Leben lang auf Garagentor schüttest und um Auto musst trippeln, dann bringst du auch gewisse Sachen mit, die im Fußball wichtig sind. Und durch das, dass man sie früh zum FCB holt, ist man in der Versuchung als Trainer, sie auch irgendwo in Schubladen zu stecken. Und sie halt so zu formen, dass sie keine Ecken und Kanten mehr haben. Rundschleifen. Ja. Und das ist eine Gefahr und das ist auch ein Problem. Und darum tut die heutige Trainingslehre geht eigentlich wieder in die Richtung, dass man ihnen mehr Zeit gibt, ja, mehr auch wieder auf der Strasse kicken. Nicht auf dem perfekten Fußballplatz.
Ja. Wie, Dave, jetzt machen wir fast schon ein bisschen die Brücke schon jetzt ins Gegenwart, aber der FCB hat dann mal gewechselt die Strategie zu dem für immer Rot-Blau und momentan spielen, oder zumindest stehen sie in der ersten Mannschaft, ganz viele junge Spieler. Wir haben hier Chipperfield, der bereit steht, Next Generation. Wir haben mit Pululu, Vichy, Isufi, Haidari, Bunyaku, Marchand. Ist das nicht schon ein bisschen zu früh? Dass die jetzt, ich meine, als Ausbildungsliga macht es ja absolut Sinn, dass die jetzt im Idealfall würden regelmäßig spielen. Aber für eine FCB, das frage ich jetzt einfach schon mal die ein bisschen im Voraus, ist das ideal? Ist nicht zu viel Druck, weißt du, dass jetzt schon heisst, hey, ihr müsst in ganz, ganz grosse Fußstapfen treten?
In meinen Augen gibt es kein zu jung oder zu alt. Und da sagt das Forza in meinen Augen etwas Richtiges. Es geht nach dem Leistungsprinzip. Wenn ein Junge besser ist als ein Alter, sollte er spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt in der ersten Mannschaft, ob das wirklich immer der Fall ist. Von außen, und ich sehe halt Trainings nicht, aber von außen hat die wohl ein, zweimal noch ein bisschen anders aufgestellt. Aber für mich ist das Leistungsprinzip entscheidend. Und wenn wir bessere Junge haben als Alte, dann sollen sie spielen. Und wenn es 10 sind, dann sind es halt 10. Und dann sollen sie aber auch die Fehler machen dürfen, sich weiterentwickeln können. Und dann geht es natürlich weiter. Ist es zu vereinbaren mit dem Ziel, das man setzt? Oder sagt man, hey, okay, lass uns einmal ein bisschen zurückbuchstabieren, dann sind wir halt einmal eine Saison 7. und dann 6. und dann 5. Aber in 3 Jahren sind wir parat. Und dann wollen wir mit unseren eigenen Jungen vorne angreifen. In der aktuellen Situation sehe ich die Entwicklung ein bisschen gestört.
Aber um das gerade zu sagen, es ist natürlich auch extrem schwierig, das zu umsetzen. Ich denke jetzt an den Marschall. Er würde jeden Match spielen. Er nimmt die Entwicklung, die ich denke, dass er macht. Und er ist in 2 Jahren richtig stark. Dann ist er weg.
Richtig.
Und wenn du jetzt eine junge Mannschaft aufbaust, dann wird das nichts anderes heißen, als dass die Talentiertesten weggekauft werden. Ja. Da musst du ja irgendeinen so einen Mittelweg finden.
Bin ich mit dir einverstanden, aber schau auch ja Gesamtstadt an. Das ist genau das, was sie machen.
Das ist so, ja.
Sie bringen die Jungen, die kommen in der ersten Mannschaft, nach 2, 3 Jahren sind sie weg. Barca, Real, überall hin. Ja.
Für viel, viel, viel Geld. Ja.
Und sie werden trotzdem immer Meister. Ja. Warum? Weil die Pipeline gefüllt ist. Und sie es einfach immer nachschieben können.
Ja.
Und dann musst du halt schauen, dann gehst du halt nicht alle auf einmal ab. Dann gehst du halt dann den Marsch ab. Und dann kommt halt der Nächste. Und dann gehst du den linken Flügel ab. Und dann der rechte Verteidiger.
Also ist die Pipeline, oder könnte die gross genug sein? Oder müssen wir einfach auch realistisch sein und sagen, in der Schweiz haben wir halt vielleicht nicht so viel Talent wie die Holländer im Moment. Obwohl eigentlich ist es vergleichbar mit Holland, würde ich sagen, allein von der Landesgröße. Wenn man es dann vergleicht mit anderen Ländern, also so eine, wie heisst der Mukoko, oder?
Mukoko.
von Dortmund. Ich meine, so einen hast du, glaube ich, nicht allzu oft.
Ich finde, wir haben da Haufen Talent in der Schweiz. Und der FC Zürich zeigt zum Beispiel, dass man die auch einsetzen kann.
Es ist so,
ja. Ja.
Ja, wir machen es ja auch. Wir haben jetzt einfach ein paar zu viele Alte. Wir haben darüber geschwätzt, das Durchschnittsalter ist extrem hoch im Moment.
28.
Aber da hat es hindert. Ja, aber das ist schade. Aber wir haben ein, zwei, die wirklich parat sind. Für mich ist der Marschall, für mich ist der Tuschi gesehen. Ich würde mich noch wundern, wie du die siehst. Tuschi jetzt ausgelehnt. Ich sehe ihn, ich weiß nicht, ob das auch körperlich tut, er mir extrem parat. Ich weiß nicht, ob das auch eine Schwierigkeit ist. Der Marschall, habe ich jetzt das Gefühl, der könnte noch 3-4 Kilo Muskeln vertragen. Und wäre dann, ich habe das Gefühl, er wäre der beste Zentrale, den wir haben. Also einfach am Ball ist er der beste.
Ist so, ja.
Er hat jetzt auch im letzten Match, hast du der Einzige gesehen, der es geschafft hat, den Ball schnell weiterzuleiten.
Ja.
Und das ist dann für mich einfach ein Qualitätsmerkmal. Und wenn das gewisse Spieler, die vielleicht in anderen Sachen besser oder weiter sind, nicht können, gehen einfach rein. Ich bin jetzt gespannt, ob das Forza am nächsten Match mit Marschall startet. Ich könnte mir das vorstellen.
Nein, und ich bin einverstanden. Wir müssen uns vielleicht auch fragen, wenn wir der FC Bayern sind, wo ein Haufen Stars holt und die jungen Talente aus dem Ausland. Oder wenn wir das Borussia Dortmund sind, wo die eigenen Spieler ausbildet und die bringt. Und dann halt einmal nicht Meister wird. Ich glaube, das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. In meinen Augen, wenn ich die U18 anschaue, auch mit einem Liam Chipperfield, 16, spielt in der U18, hat jetzt, glaube ich, in acht Match acht Goal gemacht.
Aber so. Nehmen wir den gerade. Und dann gibt es aber ganz viele Leute, die jetzt pissig sind, dass ein Campo geht. Aber wie das vorher sagt, wir haben unter anderem einen Chipperfield, der blutjung ist. Wir brauchen kein Campo. Das war quasi ein bisschen eine Aussage. Klar, yeah. Es sind jetzt noch andere Vordersungen, Zuffi, Frey und Konsorten. Aber wir brauchen keine so halb routinierten Bankspieler, sag ich mal. Wir brauchen keinen 25-Jährigen, der von der Bank kommt. Selbst mit dem fußballischen Talent von Campo.
Ja, bin ich grundsätzlich einverstanden. Da musst du aber ein bisschen Spielertypen anschauen. In meinen Augen haben wir mit dem Campo einen abgegeben, der etwas hat, was die anderen nicht haben. Und jetzt haben wir Liam Chipperfield, okay, U18, macht es dann super, aber der wird ja auch nicht eingesetzt. Das heisst, der Spielertyp, der die Kreativität mitbringt für die erste Mannschaft, fehlt ja. Hättest du jetzt nicht einen Campo vielleicht ein bisschen mehr bringen können, trotzdem behalten, Liam in seinem Schatten aufbauen und dann bringen?
Ja. Wir haben früher natürlich die Situation gehabt, dass wir noch so David Callas hatten, tolle Spieler, wo in einem Alter waren und du hast gewusst, hey, die sind jetzt am Fade-out von ihrer Karriere, oder? Da kommt nicht mehr so viel, das wissen wir irgendwann, 33 Jahre alt irgendwann. Er kommt dann aber in der 77. rein, wenn du 2-0 führst. Und da hatte ich habe mir das immer so vorgestellt mit dem Forever Rot-Blau-Projekt, dass dann eigentlich statt dem Kaller dann ein 80-jähriger Chipperfield wird kommen, der dann die Chance bekommt, die 13 Minuten und dann nochmal 20 Minuten, bis du ihn mehr und mehr an die, zu dieser Nummer 1-Position angeführt hast, oder? Wo noch ins Stammelf quasi, oder?
Das würde ja passieren, das würde ganz sicher passieren unter dem Sportsaal. Nur feiern wir nie 2-0. Das ist das Problem. Es ist jeder Match so eng.
Aber
und dann bringst du natürlich in der Tendenz schon eher den Routinierten.
Aber da sage ich, warum?
Jo.
Ich meine, der Match ist eng. Was willst du nicht verlieren oder willst du gewinnen?
Aber, sorry,
Dave. Und in meinen Augen zum Gewinnen musst du die junge, talentierte, wilde, die mal etwas macht, was die anderen nicht erwartet.
Aber du hast natürlich Situationen, das Vorzeit der Haidari gebracht am Anfang gerade. Er hat nicht so schlecht gespielt, hat so unglückliche Hans gemacht. Dann
Bunyaku.
Nein, nicht der Bunyaku.
Isufi.
Der Blonde, ganz junge.
Vichy.
Ich kann den Namen nicht Giubetto oder so etwas. Giubetto, Pipetto.
Ciabatta.
Ciabatta.
Glaube ich. Das heißt Ciabatta.
Ja, irgend so etwas. Der hat einfach, ich habe noch nie von diesem Typ gehört, er hat gespielt, er hat es okay gemacht. Also du kannst schon mal einen reinwerfen, das ist ja gar kein Problem. Aber ich glaube auch, wenn der Druck so gross ist, wie er bei uns ist, und in Basel ist er einfach gross, dann kannst du noch lange sagen als Bugner, wir werden Meister, wir müssen aber nicht Meister werden. Aber der gemeine Pöbel, also wir, haben höchste Ansprüche und wir wollen jeden Match gewinnen.
Ja. Aber da musst du halt die Jungen auslehnen.
Das habe ich nicht vergessen.
Weißt, was sie auch machen.
Der Trainer, also zum Beispiel Marcel Koller, der Ex-Trainer, der hat ja auch den grusigen Druck gehabt, dein Vertrag wird nur verlängert, wenn du Meister wirst. Was machst du jetzt? Wenn du bist, also du willst ja auch noch einen Job haben später und du willst auch den sportlichen Erfolg haben. Du bist ein Meistertrainer, du hast schon mehrere Titel geholt. Was machst du? Und wenn dein Zielvorgabe vom Verein ist, wir wollen um die Meisterschaft spielen, egal ob jetzt der Patrice den gewünscht oder Zweiter wirst, das ist nicht das Gleiche wie wir, wenn wir ein wirkliches Jugendförderkonzept und gehen uns mal bereit, Fünfte zu ziehen. Also, das ist nicht das Gleiche.
Es ist so. Ich traue einfach im Sports an, um bei diesem Thema zu sein, durchaus zu, dass er den Jungen richtig fördert, dass er das Gespür hat, ob einer bereit ist, ob einer auch bereit ist, mehrere Matches zu machen, ob du die Spieler langsam einführen willst, dass du sagst, in der ersten Saison machst du mal 15 Matches oder so etwas, bist mal Einwechselspieler. Ist schon ein Unterschied, ob du mit 18, 19 gerade Stammspieler bist und zweimal in der Woche in die Hose musst. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mann schon, ob der schon bereit ist. Mm-hmm. Oder ob du nachher irgendwie eine größere Verletzung hast und der 6 Monate weg ist und die Karriere bereits in Gefahr ist.
Absolut, das Verheizen von jungen Talenten ist ein grosses Thema. Und nicht jeder ist gleichzeitig bereit. Zum Teil gibt es halt 17, 18-Jährige, der ist super bereit, der kann springen und das funktioniert. Ansu Fati, Mbappé, im jungen Alter, der Topstar. Ja. Und dann gibt es halt andere, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und das muss dann der Trainer und der Verein beurteilen und entsprechend
einsetzen. Und was halt bei uns anders ist in der Schweiz, im Vergleich zu anderen Ligen, denke mir noch, klar, aber die gibt es, die ganz Jungen, aber grundsätzlich in anderen Ligen ist einer mit 2, 23 ein junger Spieler. Bei uns, ein Schömert, wird als alter Spieler eigentlich schon angesehen, das ist, der hat keinen jungen Bonus mehr eigentlich, von der breiten Masse. Und das ist auch noch, schon noch krass.
Ja, das ist sicher so. Und das hat auch damit zu tun, dass er schon lange in der ersten Mannschaft ist, dass du schon lange seinen Namen hörst. Und dass er ja auch Nazi-Spieler ist, also da kommen natürlich Erwartungen, das ist logisch.
Aber dass die Erwartungen auch mehr riesig sind, der muss jetzt quasi, er ist Innenverteidiger, ist für mich immer noch eine spezielle Situation, wo du viel Verantwortung hast. Wenn du einmal daneben am Ball vorbei haust, gibt es eine Kiste, wenn du mal ein Kopfballduell nicht gewünscht, wird es gefährlich. Und der Typ ist Anfang 20. Ich meine, wir können mal Fotos von uns anschauen, wo wir Anfang 20 sind. Wir sind Kinder gewesen. Es ist halt einfach so. Yeah. Er sieht, er ist erwachsen, sieht erwachsen aus, aber es wird erwartet, dass er in jedem Match fehlerfrei, stark die Leistung bringt.
Ja.
Und trotzdem ist er eigentlich ein Junge.
Ja, aber das hat damit zu tun, wie der Verein kommuniziert. Was wollen wir erreichen? Wenn wir würden sagen, wir wollen im Mittelfeld von der Super League uns etablieren mit jungen Spielern, dann interessiert es niemanden, wenn der Schömert auch mal am Ball vorbeihält. Im Gegenteil, dann sagt man sogar, hey, der Schömert, mach einen riesen Match, auch wenn er mal daneben hält. Aber wenn du sagst, du willst Meister werden, dann tust du es natürlich nachtragen, ja, wenn er mal vorbeihält.
Schwieriges Umfeld eigentlich für die Jungen bei uns.
Ja. Und wir wollen es ja ändern. Ich glaube, das war das Konzept vom Ganzen. Aber dass es nicht einfach ist, das sehen wir jetzt. Ja.
Aber Dave, sorry, aber das haben Patrick und ich jetzt schon mehrmals schon in den letzten Folgen gesagt, das Konzept Rot-Blau, das wirkt also für mich brutal gestoppt. Wenn du siehst, was geholt worden ist, jetzt halt auch mit einem 20-jährigen Cardoso, der ausgelehnt wird aus England, dann hast du alte Klose zurückgeholt, was ich sehr begrüßt habe. Und dann, you name them, Kasami, der Top-Spieler ist, aber das ist nicht die eigene Jugend, oder?
Ja, gebe ich dir recht. Muss ich aber den Präsident, auch wenn sein letztes Interview ein bisschen komisch war, aber ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist eine Momentaufnahme. Und es ist mir schon klar, dass das Forza jetzt unter Druck ist. Jetzt bringt er die Eltern, das, was du gesagt hast, Patrice. Mal schauen, wie es nach einem Jahr aussieht. Da muss man vielleicht einmal einen Strich ziehen, sagen, hey, passt das Konzept noch, passt es nicht, müssen wir etwas anpassen. Es ist ja wie im Geschäft. Es passiert ja nicht in einem Meeting, nur weil oder etwas schief läuft. Du tust es nachher wieder anschauen, sagst, okay, es passt oder es passt nicht. Du tust entsprechend Änderungen anbringen und dann machst du weiter.
Aber eben, um das geht es ja. Und wenn ein Klose verfügbar ist und zurück will, dann holst du ihn. Wenn ein Kasami gratis zu haben ist, dann musst du einfach zuschlagen als FCB. Ob du jetzt da nach einem Jungen theoretisch vor der Sonne steht, musst du gar nicht diskutieren. Und jetzt hat uns halt das Nawaden besser gefällt, jetzt haben wir aber Raschi geholt, wenn der Tauli verletzt ist. Ich hätte jetzt keinen von den Jungen, wo ich sehe, der diese Position einnehmen kann.
Also außer Marschall.
Wie nennst du das? Der Zerstörer? Ja, aber der Marschall ist für mich ein Filigrantechniker. Ja. Der kannst du schon ein bisschen hinterbringen, aber sehe ihn jetzt schon eher als Ballverteiler, als der mannschaftsdienliche Spieler, der Scheiße frisst quasi.
Ja.
Und da haben wir irgendwie nicht mehr so. Also eben, wir haben vielleicht auch noch einen Kasami, der jetzt offensiv ist, aber ich glaube, wir haben einen Abraschi gebraucht. Oder wir brauchen den.
Ja. Aber du sprichst genau das Problem an. Vielleicht musst du dann mal Nein sagen zu so einem Spieler. Und sagen, nein, bewusst, wir holen keinen, wir setzen auf die Jungen. Ah, dann bist du ein Meister.
Eben, aber wie nimmt es die Öffentlichkeit wahr, wie nimmt es mir wahr? Das interessiert am Schluss keinen. Es gibt nur negativ Feedback. Ja. Es ist ganz schwer, das irgendwie zu verkaufen. Weil am Schluss wollen wir alle Erfolg.
Ja, und dem Erfolg ist alles unterzuordnen. Das ist schon klar. Es ist einfach die Definition vom Erfolg, was ausmacht. Und wenn Erfolg für dich ist, dass du jedes Jahr 1 bis 2 Junge ins Ausland kannst verkaufen, für 10 Millionen oder 15 Millionen, dann bist du erfolgreich, auch wenn du nicht Meister wirst.
Ja. Und auf das, also abgesehen vom finanziellen Aspekt, aber auf den nächsten Xhaka, Shaqiri, Breel, da warten wir ja eigentlich sehnsüchtig in Basel, oder? Und ist das einfach so eine Glücksphase gewesen, dass wir die drei, ich meine, sorry, also ich weiss nicht, Dave, aber die drei Spieler, die ich genannt habe, das sind schon ganz spezielle Perlen gesehen, oder?
Ja. Spezielle Typen, ganz gute Menschen, hervorragende Fußballer, harte Arbeiter, ein paar mehr, ein paar weniger, ja. Aber solche hat es in meinen Augen auch im Nachwuchs. Wir können nochmal über den Liam reden, wir können über den Momodou reden. Der schießt einen Haufen Goal, auch als junger Spieler, auch in den Nazis. Also da können wir schon ein, zwei solche, die das Potenzial haben, sehr, sehr gut zu werden.
Es gibt einen Spieler von der ersten Elf, der liegt mir sehr am Herz. Patrice weiss sicher, wer ich meine. Ich habe den Spieler vorletztes Jahr bezeichnet als der schlechteste Spieler, den ich je in Rot-Blau gesehen habe.
Der Pululu, in dem Fall.
Und genau, und heute ist er effektiv mein Lieblingsspieler. Da ich frage, seine Entwicklung. Wie schaust du die an? Ich habe das Gefühl, jetzt gehen wir mal, nochmal, Dave, wir sind Fans, ich speziell, Patrice hat immer mal halbwegs so etwas gespielt wie Fußball. Ich sehe, der Pululu hat sich in FIFA-Zahlen von so einem 65er auf so einen 74er verbessert. Was passiert mit dem noch? Ich habe das Gefühl, da ist so viel Potenzial bei dem jetzt um. Wenn er reinkommt, er ist das ganze Spiel an sich, er hat Geschwindigkeit, er holt Standards raus ohne Ende. Was passiert mit dem noch? Oder ist das einfach meine rosa-rote FCB-Brille, die ich habe?
Nein, ich glaube, der Raffi war schon immer gut gewesen. Auch bei den Junioren hat er ein hervorragendes Spiel gemacht, eine sehr gute Entwicklung. Jetzt ist er bei den Erwachsenen angekommen, hat ein Zeit gebraucht, aber bringt jetzt langsam seine Qualitäten aufs Feld. Also vor allem sind die Effigos, Dribbling. Dort macht er wirklich sehr viele gute Sachen, wo andere Spieler bei uns nicht wollen oder nicht können.
Sie können nicht.
und die Entwicklung des Affi ist in meinen Augen nicht fertig. Er wird sich noch mehr an die Erwachsenen und das Profitum können annähern. Und ich glaube, das ist schon auch einer, den wir einmal ins Ausland verkaufen können. Für gutes Geld und wo uns aktuell in dieser Situation sicher auch helfen kann.
Also für mich gehört er und für dich auch, Huck, mittlerweile wirklich eine Stammformation, yep. Weil er einfach auf dem Flügel alles mitbringt für mich. Also Cegrova ist vielleicht der bessere mit Trickli und alles, aber für mich macht der Pululu mit dem Punch, den er hat, einfach alles richtige Moment oder vieles richtige Moment. Und wo du sagst, eben, wo geht die Entwicklung an, das weißt du halt einfach nie. Ob das sich noch verbessert, ob das jetzt schon das Ende der Fahnenstange ist, das würde heissen, er wäre ein überdurchschnittlicher Superleague-Fußballer vielleicht. Aber wenn ich die Entwicklung sehe, die er innerhalb von einem Jahr gemacht hat, eben, wie man sagen, ich habe ihn schon immer als Topspieler gesehen, als Top-Talent. Der Hug eben nicht und viele andere auch nicht. Ein paar haben so etwas gesehen. Aber die Entwicklung, die er jetzt innerhalb von einem Jahr gemacht hat, ist für mich gigantisch. Ja. Und wenn er jetzt nochmal so eine Entwicklung macht, ja, dann haben wir einen neuen Topspieler. Und ich weiß nicht, ob du hat auch noch Brüder oder haben zumindest mal einen, wenn ich weiß. Ja.
Presley.
Der Presley. Genau, richtig. Der ist ja, glaube ich, auch sehr talentiert, oder?
Ja.
Der also richtig geile Namen machen. Übrigens. Also Presley.
Ja, das so. War schon, das war mein Trikot war bereit, ja, der Presley Pululu.
Jo, also zuerst mal zum Vergleich mit Che Grova. Der Pululu ist ein anderer Spielertyp. Und dann kommt es darauf an, was will der Trainer. Der Che Grova, der zieht oft gegen die Mitte, geht dann halt in seine Abschlüsse, geht selten oder attackiert selten den Raum und geht an die Grundlinie und bringt den Ball rein. Ja. Und in meinen Augen, wenn man mit einem Stürmer spielt, vor allem mit einem Cabral, Kopfball stark ist, brauchst du gute, schnelle Flügel, die an die Grundlinie können, die auch den Ball können reinbringen können. Und
ja, der Pululu bringt... Ja, wir haben einen Aussenverteidiger, der das könnte.
Ja, sicher. aber der Pululu bringt das mit. Und darum finde ich ihn in der aktuellen Situation sehr wertvoll. Vielleicht wertvoller als der Che Grova. Mhm. Der Che Grova würde ich ein bisschen anders einsetzen, aber das ist Flavor. Ja, ich würde ihn halt eher auf den Zehn versuchen zu bringen und außen wirklich einen Flügel haben, der eben an die Grundlinie gehen kann. Ich glaube, wir haben so mit euch auch mal kurz diskutiert vom 3-5-2. In einem 3-5-2 hast du halt im 5. Mittelfeld zwei Aussen, die wirklich können marschieren, die können runtergehen können. Von mir aus auch ein Widmer auf der rechten Seite. Und der Che Grova halt ein bisschen eher hinter der Sturmspitze. Und neben dort machen, ausleben.
Aber es ist halt Stand jetzt für mich, wenn der Widmer fehlt, kommt halt schon zu wenig von den Aussen.
Das ist so, ja.
Weil also, keine Ahnung, also, wenn ich jetzt so überlege, wenn ich in der FCB sehe, man sieht ganz wenig Flanken als Außenverteidiger. Ja. Also, ich will das nicht von mir reden, aber ich bin mal Außenverteidiger gesehen und ich glaube, 80% von meinem Job sind gesehen, Flanken mitzubringen. Ja. Hinterlaufen, Ball bekommen, ja, eine gescheite Flanke in der Mitte, das sieht man nicht beim FCB.
Nein, und vor allem mit dem Stürmer, den wir im Zentrum haben. Dann müssen die Bälle reinkommen in der
Strafraum. Das würde ja brennen. Ja. Aber wenn das alles nur an einem Che Grova oder einem Pululu liegt oder auch einem Stocker, dann längt es nicht. Das ist schon zu berechenbar, wenn die hinter dran nicht kommen. Und ich spreche beide an, die im Moment spielen. Also Padula ist da leicht überfordert. Habe ich das Gefühl.
Ja.
Einfach vielleicht nicht gut genug für das Niveau. Aber eben, ich mache keinen Vorwurf von ihm. Er versucht es einmal. Und für mich ist einfach der Pedretta. Ich weiß es auch nicht. Es sollte einfach ein bisschen mehr kommen. Er müsste den nächsten Step machen. Er ist 23. Da ist nicht viel passiert in den letzten 2-3 Jahren. Habe ich das Gefühl?
Ja, gibt dir recht. Unsere Außenverteidiger sind für die aktuelle oder für das aktuelle Spielsystem nicht die richtigen. Das kann man vielleicht so sagen. Ob sie den Schritt noch machen, ob das Forza sie dazu bringt, ja, mal schauen. Aber ja, in meinen Augen mit einer Systemumstellung könnte sie die besser zur Geltung bringen.
Also der andere, was hat er können, der hat sich das Gültband gerissen. Das ist einfach scheiße. Ja. Aber für mich ist wirklich, wenn ich das überlege, also selbst früher hat es Che Grova doch mehr geschafft, in eine Flankenposition zu kommen. Und dann müsste ich einfach schon hinter sein. Also, es kann ja nicht das Konzept, also das System sein, das Vorteil, dass ein Außenverteidiger sich nicht im Angriff dafür einschalten.
Nein, aber du hast natürlich auf der rechten Seite mit dem Che Grova einen, der defensiv jetzt nicht super schafft. Das bindet einen Außenverteidiger zurück, automatisch. Auf der linken Seite, je nachdem, was spielt halt. Ja,
das ist schon so. Eben, wenn du natürlich mit dem Che Grova vorne, der gerne mal auch den Ball verliert, irgendwann, ja, und wenn du dann das Padula vorne im Schilf stehst, gehst du natürlich vom Sforza besonders auf den Sack. Ich glaube, der Padula muss sich mehr anhören als jeder andere vom Giri. Ja, da kann ich verstehen, dass du nicht jeden Lauf mitmachst.
Ist so, ja.
Ja.
What else, Hug?
Ja, unseren FCB macht uns eigentlich immer noch ein bisschen Sorgen. Irgendwie nach dem Gespräch mit Dave ein bisschen weniger, aber trotzdem, wenn ich jetzt die letzten Match geschaut habe und mit dem Stärke darüber geredet habe, der FCB erweckt Emotionen. Die Frage ist, welche auch momentan weckt. Wie wird die Saison verlaufen, Dave? Was traust du dieser Mannschaft, so wie es jetzt ist, zu?
Ja, Fußball wird oft über Selbstbewusstsein entschieden. Gerade auf diesem Level. Ich glaube, wenn sie eine Serie starten könnten, dann können sie auch verlaufen. Und dann kannst du auch wieder mal mehr Junge bringen. Es braucht jetzt einfach mal die zwei, drei Siege, von mir aus dreckig, nicht schön, aber dass man in den Lauf hineinkommt, dass man wieder den Gegner auch ein bisschen Angst macht, dass sie Respekt haben, wenn sie auf Basel kommen oder wenn wir zu ihnen gehen, spielt eigentlich keine Rolle.
Den Respekt sehe ich im Fall gar nicht mehr. Klar, wir haben auch keine Zuschauer, das ist die andere Sache. Jedes Spiel fühlt sich ein bisschen ähnlicher. Aber die kommen zu uns und wissen, sie können etwas holen und das kackt mich ein bisschen an.
Das ist so und das spürt man. Das spürt man durch den Fernseher. Ja.
Das ist wirklich so, ja.
Ich habe das Gefühl, dass das ist so meine couch-psychologische Theorie, die ich einmal aufgestellt habe, dass unsere Spieler, auch vor allem Führungsspieler, die glauben gar nicht daran, dass wir besser sein können als IB. Und dass das schon mal der erste, grösste Hinderungsgrund ist, warum wir nicht Meister werden, auch wenn es halbwegs würde laufen. Die glauben gar nicht daran. Und das sehe ich, wenn ich jetzt momentan unsere Führungsspieler anschaue, dann sehe ich nicht mehr das Feuer, das die mal hatten. Und dann nehme ich halt, dann nehme ich halt Stocker dazu, dann nehme ich Fabian Frey dazu. Es ist momentan einfach, einfach quasi denen etwas das vorzuwerfen, aber ich sehe nicht, dass die da voranschreiten und die Jungen richtig zum Sieg können feiern. Ich sehe das nicht.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, du beurteilst das Ganze nach 90 Minuten, wo sie gesehen schütten. Ein Führungsspieler macht es für mich nicht in diesen 90 Minuten aus, ob einer gut ist oder schlecht ist. Was in der Garderobe läuft, was auf dem Trainingsplatz läuft und sonst auch nebst dem Training, das macht für mich den Führungsspieler aus. Und vielleicht sind sie ja so gut, dass sie in den Interviews und auf dem Platz halt eine gewisse Ruhe geben, dass sie den Jungen dann auch einmal das Vertrauen geben und auch die Ruhe ausstrahlen, aber in der Garderobe dann schon mit ihnen reden. Und auch in den Trainings sie packen und voranschreiten. Und das sind halt Sachen, die wir nicht sehen. Und da müssen wir halt einfach Vertrauen haben, dass die richtigen Leute als Führungsspieler geholt worden sind und dass sie ihren Job gut machen. Ich bin mit dir einverstanden. Wenn ich ein Match schaue, sehe ich die Hitze und das Feuer auf dem Platz auch nicht. Oder nicht mehr so wie früher. Vielleicht haben wir aber auch nicht die Spielertypen, die das im Spiel ihnen zeigen, sondern die zeigen es dann nachher, wenn Kameras weg sind. Was auch okay ist. Gut, solange der wenn der FCB würde gewinnen, wir wären erfolgreich, dann würdest du das jetzt nicht behaupten. Natürlich. Dann würdest du sagen, unsere Führungsspieler sind top.
Das sind die Besten. Aber, natürlich, aber sie gewinnen nicht. Ja, das ist halt so.
Ja. Und darum diskutieren wir.
Wegen dem diskutieren wir jede Woche. Jetzt gar schon mehrmals. Das macht uns fertig.
Am Schluss, eben, ich glaube, so das Patentlösung, das Patentrezept, das gibt es einfach nicht. Teilweise funktioniert es nicht. Dann steht jemand in Kritik. Wenn er sehr gut spielt und alles läuft, dann eben, wie du sagst, dann schwemmen der Fabian Frey, der Top-Vierungsspieler, weil die Mannschaft ruhig ist und quasi nicht die übermäßigen Emotionen, also zum Beispiel rote Karten und so, wo man einfach irgendwie so wieder kassieren, das passiert ja eigentlich nicht.
Ja.
Also Aussetzer, wo man jetzt quasi wie sagen, es fehlt eben ein bisschen. Haben wir auch das Gefühl, so einer, der ein bisschen hässig wird. Eben der Tauli, der man allein umsäbelt. Ja. Aber eigentlich willst du das nicht so
wirklich. Nein. Und das hat für mich nicht mit Führungsspielen zu tun, sondern das ist der Spielertyp. Und du hast aggressivere Spielertypen, die mehr aufs Defensive ausgerichtet sind. Und dann ist die Offensive, die nicht so aggressiv sein müssen.
Aber jetzt schaust du mal unsere Verteidigung an. Also wenn ich jetzt einfach, ich stelle mir jetzt einfach vor, ich laufe durchs Gleeback, dann kommt mir der Jömer entgegen, chillig, kommt mir der Klose entgegen, chillig, kommt mir der Petretta entgegen, chillig, kommt mir der auf der, jetzt habe ich gerade so viel Namen vergessen, wie heißt der?
Van der Werf.
Ja, da auch. Chillig. Einfach alle, es sind alles so liebe Buben. Wenn ich aber vorher an, wer haben wir an Hertha verkauft?
Alderete.
Der Alderete, von dem schiesse ich drin die Hose auf dem Platz, neben dem Platz. Also gut, er sieht jetzt auch nicht so böse aus. Aber er hat einfach eine andere Ausstrahlung.
Auf dem Platz, ja. Bin einverstanden. Aber der Tim bringt das auch mit, ein Stück weit. Er hat einfach bis jetzt das Spiel nicht gehabt, wo er gut gespielt hat. Und darum kaufst du es nicht ab. Glaubst aber wenn wir würden gewinnen und der Tim wäre, wie er ist, dann würdest du sagen, oh, tschüss, doch, da haben wir einen dicken Fisch. Ja.
Glaubst du, dass Tim Klose das noch packen wird bei uns?
Ja.
Also, meine, er hat ja noch Zeit bis Ende Saison und dann geht es mal darum, geht er zurück oder bleibt er da. Ich meine, der FCB wird dann auch entscheiden, was machen wir mit dem. Oder? Und packt er das noch?
In meinen Augen schon. Und weißt du, ein Spieler macht nicht nur den Platz aus. Sonst müsste der Buffon schon lange nicht spielen. Mhm. Die Garderobe ist so wichtig. Und was sie den Jungen mitgeben. Ich glaube, der Tim ist wichtig für die Mannschaft. Und ich wünsche ihm es. Ich wünsche es uns, dass er das noch packt. Aber ich glaube auch daran. Der Tim ist ein guter. Er wird sich nach dieser Eingewöhnungsphase sicher als die Verstärkung entpuppen, die uns weiterbringt. Bin überzeugt.
Ich glaube, das ist eigentlich, Patrice, weiss nicht, ob du das siehst, aber das wäre ein wunderschönes Schlusswort jetzt eigentlich, oder?
Das ist so. Gerade auf nochmal zum Klose gekommen, wir haben hart kritisiert das letzte Mal, aber schon ganz klar, dass der zu uns gehört und dass der wichtig ist. Einfach seine Aussetzer, die er jetzt gehabt hat, also ich meine, wenn er verteidigt hat, das ist ja schon krass. Schlecht gesehen, ja. Außen betrachtet. Also für mich ist jetzt einfach zweimal ein riesen Fehler gemacht. Also wenn es 1 gegen 1 geht, gegen den Kriensstürmer quasi, habe ich extrem schlecht gefunden. Klar, wenn er einfach attackiert, könnte es einen Foul geben, relativ schnell, weil der andere ist halt trickreich.
Ja.
Er lässt ihn ein bisschen laufen und er schießt, macht's cool.
Aber in diesen Situationen darf man nicht vergessen, dort, wo er links im Mittelfeld eigentlich ist und den Zweikampf verliert. Eine ungewohnte Situation für ihn. Warum ist er in die Situation reingekommen? Yep. Wo ist der Fehler entstanden? In meinen Augen früher. Yep. Weil da gibt es einen Ballverlust und dann muss der Klose, wo ja nicht der schnellste ist, gegen einen in ein 1-1 auf dem rechten Flügel. Also der Fehler passiert dort früher. Was wir sehen, ist auf die letzte Konsequenz. Er verliert den Zweikampf, die Flanke kommt rein, es passiert das Goal.
Wie so oft.
Richtig. Aber die Entstehung vom Fehler ist eigentlich noch mit anders passiert.
Ja, das hast du ganz oft. Du siehst vorne einen Ballverlust, einen unnötigen, hinten einen, der muss nachsäckeln, es gibt das Goal und der letzte in der Reihe ist quasi der Schuldige.
Ich bin nicht sicher, ob der Van Dijk besser ausgesehen hat in der Situation.
Der hat ihn vielleicht erreicht, also Van Dijk vielleicht schon. Aber ja, es ist eine doofe Situation gewesen. Aber wir wissen alle, der Club. Ja, aber eben, es ist für mich das, was immer wieder kommt. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, gegen Lausanne sehen wir jetzt einen guten Match. Und ich weiss nicht, darf ich vielleicht auch noch, du hast schon vom Abschluss geredet, Hugo, aber einfach so kurz das Forza. Siehst du das Forza als unser Trainer für die Saison oder nicht?
Ich finde, man muss ihm Zeit geben und man sollte wie wissen, was der Verein ihm als Zielsetzung mitgibt, wirklich. Grundsätzlich ist er ein, der auf die Jungen setzt, was ich begrüße. Und ich glaube, er kann das auch umsetzen. Solange er nicht Druck verspürt vom Verein, dass sie sagen, hey, jetzt müssen wir wieder gewinnen, wir müssen Meister werden. Wenn das kommt, dann kann er das Ganze nicht umsetzen und dann ist er vielleicht der Falsche.
Aber eben, das ist ja genau der Punkt, wo wir jetzt alle das Gefühl haben, dass die Vierungs Riege vom FCB das eigentlich will. Die werden mit dem Sforza arbeiten, die werden Zeit lassen. Die sehen auch, dass die Entwicklung des Jungen nicht in 2 Monaten passiert, sondern vielleicht in 2 Jahren.
Ja.
Dass das Sforza ein 2-Jahres-Konzept ist oder ein 3-Jahres-Konzept. Aber wir von außen machen Druck ohne Ende. Ja. Alle Medien, eben Batz und Co., wo ich unnötigerweise, also ich habe die Reaktion vom Vorstand ein bisschen übertrieben gefunden, sehr übertrieben, aber der Druck ist halt schon immens da. Und man tut jedes Wort im Maul umdrehen.
Aber warum? Die Frage ist immer, warum? Und in meinen Augen tun sie nicht richtig kommunizieren. Wenn sie transparent würden kommunizieren, sagen, wir holen das Forza, es ist für uns ein 2-3-Jahres Konzept, wo wir mit ihm fahren wollen. Dort wollen wir ran, nach 2-3 Jahren, ganz transparent, da würde doch niemand mehr etwas sagen.
Ja.
Also, aber das machen sie nicht.
Kommunikation.
Ja.
Wie so oft.
Wie so oft. Wie so oft. Ach, jo, hey. Du bist ein Dream von einem Podcast, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben das Grosse und Ganze ein abgewickelt. Sehr spannende Insights von der Juniorentwicklung, von der Junioren. Ich glaube, da hätten wir noch viel mehr können machen. Aber ich glaube, wir sind auch offen für mal einen zweiten Teil, wo wir noch andere Sachen können eingehen können. Ich habe noch ein paar Sachen im Kopf, die ich dich noch gerne gefragt habe. Aber, ja, Huck, was meinst du?
Ich würde sogar sagen, falls ihr, die zuhört, die Folge ziemlich stark gefunden habt und auch das Gefühl habt, der Dave weiss mehr über Fußball als Patrice und ich zusammen, dann schickt uns doch, falls ihr weitere Fragen noch habt, einmal ein paar zu per Instagram oder auch per E-Mail. Das hat uns noch nie über E-Mail geschrieben, glaube ich. Das ist sehr selten. Eindruck@gmail.com. Dann gibt es vielleicht ja mal ein Follow-up mit dem Dave, falls er noch mal Bock hat, in unser Studio zu kommen.
Natürlich. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat wahnsinnig Spass gemacht. Und jederzeit gern wieder.
Wunderbar. Ja, bestärkt. Dann verbleiben wir wie immer, oder?
Ja, yep, wir freuen uns auf Lausanne auswärts. Mal schauen, ob sie die Rasenheizung anwerfen.
Stimmt.
Es ist zwar warm genug.
Und dann reden wir wohl nächste Woche wieder weiter über die Geschehnisse rund um Rot und Blau.
Yes. Also, allen zusammen eine schöne Woche. Tschüss zusammen.
Bye. Tschüss zusammen.